Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge zu Sleepless in Seattle und Entschuldigung, dass es zwei Folgen geworden sind. Allerdings haben wir sehr, sehr viel zu besprechen gehabt, weil wir uns in der Zwischenzeit, also in der Nacht zwischen den beiden Folgen, nochmal ausgiebig mit der Thematik der 90er Jahre befasst haben. Diese Folge braucht einen Content Warning und zwar ist ab Minute 58 bis Stunde 106 die Rede von sexualisierter Gewalt und die Besprechung des Themas in Film und Serien. Das war's aber auch schon mit den harten Themen. Ansonsten ganz viel Spaß mit der Folge und eine besinnliche Feiertagszeit. Feminism, books and romance. Go together like John Ropes and bromance.
Feminist Shelf Control. Annika Brockschmidt und Rebecca Endler lesen Romance Novels. Listen up.
Feminist Shelf Control. Nämlich auf der Hundewiese so einen sehr, sehr aktiven Pudel namens Marco getroffen.
Marco?
Ich muss ja sagen, Marco, ja. Also ich finde Leute, die Hunden so eigentlich für mich menschkodierte Namen geben, das ist auch so witzig. Stefan, du hast deinen Hund, nennst ihn Stefan.
Das finde ich, find ich aber extrem lustig, muss ich sagen.
Das ist super lustig.
Ich habe mal einen Dackel namens Franz getroffen. Das fand ich auch sehr schön.
Ja, Franz. Ich finde Franz und Frieda ist für mich schon, also das, ich kenne halt auch Kinder, die so heißen.
Ja. Ja.
Das sind, also das geht so.
Echt,
für
Franz?
Für,
ja. Ist Franz wieder in Mode?
Franz ist wieder
Franz ist im Kommen. Ah, okay. Guck an.
Das sind halt diese alten Namen.
Also. Ja, so hieß mein Opa.
Ja, Franz. Siehst du? Ja. Also, aber niemand möchte doch jetzt freiwillig, also wenn ich jetzt einen Hund, aber Benny fand das auch super, dass der so, ja komm, wir nennen unseren Hund Markus. Dann brüllst du so über den Hundeplatz, Markus!
Markus! Markus, du kommst jetzt sofort her! Stefan, aber nur jetzt nicht sofort da runtergehen.
Gisela, Beifuß, Gisela.
Auf zu rammeln, Stefan. Lass es jetzt sein, sonst hackt's.
Ja, ja.
Oh, Birgit, pfui.
Das ist eigentlich Birgit genial, um für möglichst viel Verwirrung zu sorgen.
Und auch Aufmerksamkeit. Ich glaube, damit bringst du alle anderen Gespräche auf dem Hundeplatz sofort zum Erstarren, wenn du Birgit Pfui brüllst.
Vor Jahren fällt mir jetzt gerade ein, war ich mal im Park und da war so ein großer, ich habe keine Ahnung, was das für eine Rasse ist, aber so ein sehr, ein bisschen so eine Art Scooby-Doo-Hund. Mhm. Und dieser Scooby-Hund hieß Opa. Und die haben halt dann so Opa bei Fuß gebrüllt, wo man sich auch die Aufmerksamkeit des ganzen Parks dann gewiss ist, weil alle Leute denken so, was geht bitte
Gott,
mit denen?
Der arme alte Mann, Himmelherr.
Oh. Ja, eigentlich gilt für Hunde das absolute Gegenteil wie für Kinder. Also wenn du alle Aufmerksamkeit auf dich ziehen willst, dann gibst du deinem Hund einen möglichst generischen Menschennamen. Und deinem Kind, bei den Kindern funktioniert das in die andere Richtung.
Oh,
dann gibst du deinem Kind ja sowas wie Jimmy Blue Ochsenknecht. Und so.
Ja. Lass das liegen, Jimmy Blue. Ja.
Ja, aber Jimmy, ein Hund, der Jimmy Blue heißt, erregt weniger Aufmerksamkeit
total.
Als ein Mensch, der Jimmy Blue heißt. Mhm. Umgekehrt, ein Hund namens Steffen hat sofort all meine Aufmerksamkeit.
Steffen. Das ist auch so ein, ja.
Und dann gibt's so Namen, die auf der Kippe sind, wo ich sagen würde,
Wilma ist so ein
selbst
Name, der auf der Kippe ist, finde ich. Wilma kenne ich als Kindernamen und als Hunde- und Pferdenamen tatsächlich.
Ja, aber das ist ja, also Frieda doch auch.
Ja, genau. Das ist auch so, wo ich sagen würde.
Und selbst Horst als Hund würde mich jetzt wenig irritieren, weil das ist schon fast zu hip, seinen Hund Horst zu nennen.
Das ist schon, Das ist dann schon wieder cool. Aber wie gesagt,
ja,
ich glaube...
Ja, das ist zu sehr Mitte.
Ja, aber ich glaube, Stefan habe ich noch nie. Irgendwie finde ich Steffen noch krasser als Stefan. Steffen?
Ja.
Ich weiß auch nicht. Steffen ist für mich so der Inbegriff des später 80er, frühen 90er Kindernamens.
Wir werden jetzt gerade wie Annie und fangen an, Walter, willst du wirklich Walter
genannt? Willst du wirklich so heißen? Bist du dir sicher? Du Magus? Ist dein Ernst?
Also uns ist völlig klar, dass sich kein Mensch seinen Namen selbst aussucht. Ja. Beziehungsweise natürlich suchen sich Menschen ihren Namen auch selbst aus.
Niemand sucht
aus,
sich seinen Geburtsnamen aus.
Genau. Richtig. Ja, die meisten von uns müssen einfach mit dem leben, was unsere Eltern sich dabei auch immer gedacht haben.
Falls sie sich was dabei gedacht haben. Ja.
Okay.
Ich hab nur einfach gerade überlegt, ob
waren deine Eltern so, oh, ein Kind, komm, Annika.
Nein, aber ich habe gerade überlegt, ich frage mich, ob es auch, weil ich überlege ja bei jeder noch so kleinsten Entscheidung, ich kann mir gar nicht, überhaupt nicht vorstellen, wie ich mich überhaupt für einen Kindernamen entscheiden würde. Und dann dachte ich mir gerade, na, vielleicht gibt es auch Leute, die so sehr entscheidungsfreudig sind und die dann einfach sagen, ja, ist doch klar, das Kind heißt Luise, fertig. Und dann heißt das Kind Luise.
Weiß nicht. Wahrscheinlich.
Oder? Können wir schon vorstellen.
Aber ich weiß nicht, ob es diese Art von Menschen tatsächlich so in dem Ausmaß gibt oder ob es nicht viel mehr zum Menschsein dazugehört, alles zu übergrübeln. Also natürlich in unterschiedlichen Ausmaßen, aber sagen wir so, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute sagen, Horst. Oder dass sie in die Karte schauen und sofort wissen, ohne zu also es passt nicht in meinen Horizont, dass es so weit was geben kann, dass niemand irgendwas mit sich selbst ausmacht. Vor allen
du
Dingen,
bist also eine
womit ist dann die ganze Zeit gefüllt?
Ja! Also ich glaube, Menschen, die nicht permanent grübeln, sind einfach sehr zufrieden. Ich hatte mal ein Gespräch mit Lawrence, wo ich völlig fassungslos war. So habe ich gelernt, dass nicht alle Menschen permanent einen wie auch immer gearteten inneren Monolog haben, der immer quasselt. Weil ich habe irgendwas in dem Nebensatz gesagt und dann guckt er mich an und sagte so, hörst du die ganze Zeit deine eigene Stimme im Kopf? Und ich so, ja. Und das hat ihn zutiefst erschüttert und mich auch, weil ich so dachte, bei dir ist es manchmal still. Also ja. Und dann habe ich halt auch gesagt, was machst du dann? Und dann war so, weiß nicht, entspannen. Und ich so, krass. Okay. Wie das wohl ist.
Ja. Also ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin froh, dass mittlerweile mein innerer Monolog in der ersten Person mit mir spricht, weil gerade als ich so ein Kind war und super viel gelesen habe, hat mein innerer Monolog in der dritten Person über mich gesprochen. Ja. Und das war nicht cool, weil
ja,
man wird so weird.
Ja. Ja. Und wird ein bisschen wunderlich.
Ja, insofern freue ich mich schon, dass ich jetzt in der ersten Person über mich nachdenke und an mir verzweifle.
Aha.
So,
ja,
apropos verzweifeln. Wir sind wieder rein zufällig hier, haben wir uns versammelt und
ungeplant.
Ich bin heute völlig ungeplant, zufällig. Man kann auch sagen, wir sind hierher verunfallt. Mhm. Also ich bin heute wie der Mann, der aus Versehen auf den Pfeifenreiniger gefallen ist und jetzt in der Urologie eine schmerzhafte Extraktion vor sich hat.
Rebecca, ich muss sagen, du hast jetzt schon einen starken Fokus vermehrt auf medizinische Extraktion und Einführungspraktiken gelegt.
Das ist ein Hobby.
Erst die Darmspiegelung, jetzt der Staubsauger und der Penis. Ich muss sagen,
das war ein Pfeifenreiniger.
Oh, Pfeifenreiniger, Entschuldigung.
Das ist ein Hobby, also die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen.
Gerätschaften und Menschen, die mit diesen Gerätschaften interagieren. Ja.
Ich kenne das nur aus Sekundärliteratur.
Selbstverständlich.
Aber dafür übt es anscheinend eine hohe Faszination auf mich aus. Und es liefert einfach Metaphern, seien wir ehrlich, fürs ganze Leben. Ja. Insofern.
Universell einsetzbar.
Ja.
Egal ob bei der zufälligen Aufnahme oder an der Supermarktkasse, man weiß ja nicht.
Ich habe auch noch einen Nachtrag zu letztem Mal.
Ja.
Es war gestern, aber wir tun jetzt so, als sei es so länger. Ja. Ich habe auch, vielleicht sind einige von euch tatsächlich sauer, weil ich habe mir gedacht, wenn ich einfach Teil 1 dahin schreibe, sagen ganz viele Leute, oh nee, kein Bock, wenn das jetzt mehrere Teile. Deswegen habe ich einfach so getan, als wären es nicht mehrere
Teile. You tricked them.
Ja, ja. Mhm. Also so sehr ich auch von allen geliebt werden möchte, ich bin trotzdem ein sehr gerissenes, kleines Arschloch. das dazu. Jedenfalls, ich habe nachgeschaut, weil mich das interessiert hat, was Jonah sagt, ob er Nutte, Whore oder Prostitute oder Bitch nennt.
Aha.
Und es ist nichts von den dreien. Und zwar sagt er Ho. Also nicht Whore, sondern Ho.
Was?
So wie Ho, Ho, Ho. Und damit ist es ja schon wieder weihnachtlich.
Obwohl ich da so stark
sage, she's a Ho, she's a Ho. My dad is dating a Ho.
Jesus Maria.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen wahrscheinlich so 90er-Jahres-Slang, weil so richtig Ho hört man ja nicht mehr wirklich, oder?
Nee, ist glaube ich nicht. Na, ist auch eher Slang, oder? Ich weiß nicht, steht das im Wörterbuch? Die wichtigen Fragen.
Warte mal, das kann ich ja in Erfahrung bringen.
Aha.
Ho ist eine Hacke.
Nee, also ja, aber ich, so meint er das, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist...
mein Vater ist eine deiner Hacke zusammen. Was bedeutet Ho? Ursprünglich bezeichnete der Ausdruck Ho im Englischen nur das Gartenwerkzeug. Mhm. Also, Ho ist dasselbe wie Schlampe oder Hure.
Mhm.
Ja, okay.
Ich dachte immer, das wäre kurz für Whore.
Habe ich auch gedacht, dass das wahrscheinlich ist.
Aber etymologisch anderer Stamm.
Doch, 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 doch. Nee.
Ah, okay.
Ah, nee, leitet sich nicht von der Hacke ab, ja, okay, sondern von Whore.
Jetzt habt ihr aber auch noch was über Gartenwerkzeuge gelernt und deswegen kommt ihr ja auch hierher. Deswegen hört ihr uns ja auch zu, weil wir immer überraschende Fun Facts haben.
Manchmal hier, zu apropos Tieren, überraschender Fun Fact, der Begriff, weil ich ihn ja dachte, das sei ein 90er-Jahres-Slang, aber nein. Mhm. Der ist schon mindestens seit dem, was ist das dann, 15. Jahrhundert, wenn Shakespeare es benutzt hat.
Ach, krass. Ne, 16.
Warte mal, 16.
Behaupte ich jetzt einfach, ja. Krass, okay.
Und erlebte in den 60er Jahren eine Renaissance.
Ah, 60er, interessant, okay.
Aber das wundert mich jetzt auch nicht, dass die Leute, Nora Ephron und Co., die Sleepless in Seattle geschrieben haben, quasi Slang aus den 60er Jahren einem achtjährigen Kind in den 90er Jahren in den Mund legen.
So reden die jungen Leute heutzutage. Ja, ja.
Das ist ja häufig so. Mhm. Okay, haben wir das auch geklärt. Mhm. Ah, und der Film mit Susan Sarandon und Natalie Portman heißt Anywhere But Here.
Ah, okay.
Und laut Wikipedia ist das auch eine Komödie, aber ich habe das, aber es ist jetzt auch schon sehr lange her, dass ich das gesehen habe, nicht als Komödie in Erinnerung, sondern als Drama. Aber vielleicht ist das auch mehr ein Me-Problem als ein Problem des Films. Keine Ahnung.
Oh, sehr schön. Ja, heute steigen wir so richtig in die Vollen und beharken, um die Gartenmetaphorik wieder aufzugreifen, beharken den Film und gucken uns an, was man so wiederfindet.
Wir behauen den Film.
Ho, ho, ho. Los geht's. Fangen wir mit dem Journalismus an, mit der Darstellung des Journalismus?
Ja, meinetwegen.
Ich finde das, wir haben es ja eben gestern in der letzten Episode schon mal erwähnt, dass uns das ein bisschen irritiert hat, weil wir ja beide wissen, dass auch Nora Ephron eine Zeit lang als Journalistin gearbeitet hat. Und ich habe ein bisschen gegraben über Nora Ephron und ihre Tätigkeit und Interaktion vor allem mit männlichen Journalisten. Und es ist ganz interessant, wenn man sich ihre Filme anguckt, wenn es gibt häufig so die Figur des Freundes oder des Dates, der irgendwie so ein obnoxious, ja, heute würde man wahrscheinlich sagen Feuilleton-Boy ist. Mhm. Das sind oft Männer und daran merkt man, beziehungsweise der Kontext dazu ist, dass Nora Ephron ein bisschen ein Hühnchen zu rupfen hatte mit einem bestimmten Genre männlicher Journalisten, sagen wir mal. Sie war nämlich verheiratet mit Carl Bernstein von Watergate Bernstein, Woodward und Bernstein. Und der hat sie betrogen, als sie schwanger war. Sie hat das also rausgefunden, während sie schwanger war und hat dann also diesen Schmerz über die Trennung und aber vor allem auch die Wut genommen und war produktiv und hat das in ein Buch verwandelt. Und dieses Buch, ich habe jetzt vergessen, wie es heißt, irgendwas mit Hart. Das ist natürlich sehr professionell. Warte, lass mich kurz gucken.
Irgendwas mit S.
Heartburn?
Ja, genau.
Ja, Sodbrennen, ja. Also, sehr schön.
Genau, das ist mein S, kommt von Sodbrennen.
Ja. Und das ist eine kaum verhohlene Abrechnung mit Bernstein.
Kannst du noch mal für die Leute, die nicht so tief in der US-Geschichte drin sagen, mit Bernstein und Watergate noch mal, weil das ist Kontext, der jetzt nicht unbedingt für das Verständnis von Nora Ephron wichtig ist, aber trotzdem irgendwie eine nette Fußnote.
Ja, also Carl Bernstein war einer der beiden Journalisten, die rausgefunden haben, dass Präsident Nixon und sein Wahlkampfteam beziehungsweise ein Teil seiner Wahlkampfmitarbeiter, seiner engsten Wahlkampfmitarbeiter, in das Watergate-Gebäude, wo das Hauptquartier des Democratic National Committee war, eingebrochen sind und dort nach beschädigenden Informationen für den Wahlkampf suchen wollten oder das Ganze verwanzen wollten. Es ist ein bisschen unklar, was der eigentliche Sinn daran war. Jedenfalls ist das illegal. Und es kam raus und es gab großes Drama, es gab Anhörungen. Darüber hinaus wurden dann Aufnahmen aus dem Weißen Haus veröffentlicht, wo an die Öffentlichkeit kam, dass Nixon zutiefst paranoid war. Das Weiße Haus hat verwanzen lassen und allerlei illegale Absurditäten durchgewunken hat oder zumindest davon gewusst haben muss, um seine politischen Gegner auszuspionieren, einzuschüchtern und so weiter. Da gibt es dann noch eine Episode, wo rauskommt, dass er sehr wahrscheinlich, nicht nur sehr wahrscheinlich, ich habe das Tonband gehört, wo rauskam, dass er in einem Gespräch mit Rest in Hell Henry Kissinger die Idee angesprochen hat, man könnte doch einen Brandanschlag auf einen progressiven Think Tank simulieren, um an einen Safe zu kommen, in dem er irgendwelche Geheimdokumente vermutete, die er sehr gerne lesen wollte. Und dann während die Feuerwehrleute reinkommen, um den Brand zu löschen, könnten dann FBI-Agenten undercover hineinspazieren und den Safe klauen. Dazu kam es dann aber nicht, weil Watergate. Ja, und das ist
ja alles, was mit Watergate und mit Nixon zu tun hat, ist so was, also das ist ja in unzähligen Filmen, Büchern, Podcast abgehandelt worden, verhandelt worden. Mhm. Ich habe einiges davon gehört und ich weiß noch, dass natürlich, okay, das liegt jetzt auch, das übrigens, falls ihr das hört, ist die Waschmaschine der Leute über mir, die schleudert und die ganze Wohnung vibriert. Das ist nicht die Schuld der Mieterinnen, sondern die haben die Wohnung die haben die Wohnung gemietet von der
eigentlichen
Untermiete. Genau.
Ja, sie sind zur Untermiete, ja, genau.
Und die eigentliche Frau, deren Wohnung das ist, die auch Kohle ohne Ende hat, weigert sich, eine neue Waschmaschine zu kaufen.
Schau mal.
Und ich bin sehr sauer. Fuck Landlords an dieser Stelle und fuck reiche Leute, weil bei uns gehen hier die ganze Zeit Gläser und alles Mögliche kaputt. Und natürlich müssen die oben waschen. Aber zurück zu Watergate.
Also da könnte man auch, Watergate kommt auch in, es ist jetzt auch kein absichtlicher Werbeblock, aber ich nehme es einfach mit. Watergate kommt natürlich auch in meinem neuen Buch vor und ich musste leider sehr viel kürzen. Wir können auch mal, wir, lass uns mal gucken, ob wir irgendwie mal eine Sonderepisode zu Watergate machen können. Vielleicht finden wir irgendeinen Dreh. Ich weiß noch nicht genau,
ja, welchen. Ja, ich weiß sogar schon, welchen Dreh wir finden könnten, weil auch man kann anhand von Watergate und der ProtagonistInnen, die daran involviert waren, auch sehr viel über die Geschlechterverhältnisse der Zeit sprechen, weil ja auch eine Frau wegen dieser, die eigentlich nur eine Nebenrolle hatte, wenn das Ganze ein Film wäre, darüber in der Psychiatrie gelandet ist. Und also da gibt es viel zu besprechen. Aber was ich eigentlich dazu sagen wollte, war, dass das etwas war, was vielleicht so vor 10 Jahren noch so, boah, super krass. Und also uns als etwas vorkam, was so...
Also ach so, da muss man vielleicht noch so sagen, das führte dann dazu, dass Nixon 74 zurücktrat. Genau. Ne? Also er ist der einzige Präsident in der US-Geschichte, der bisher jemals von seinem Amt zurückgetreten ist, weil er eben einer ziemlich sicheren Amtsenthebung entgehen wollte.
Also enorme Ripple-Effekte und gleichzeitig, wenn man das vergleicht mit dem, was in den USA in den letzten Jahren los war, dann kommt einem Watergate quasi wie Vorspiel vor, wie gegenseitiges Tiramisu-Füttern, aber es ist nicht, ja wirklich, also die Geschichte hat es komplett relativiert und heute ist, ich glaube auch, dass du heute diese ganzen Podcasts, diese Tell-It-All, 8-teiligen Podcasts über Watergate, die so mit sehr viel Geld produziert wurden, das könnte man heute wahrscheinlich nicht mehr durchdrücken, weil die Geschichte einen eingeholt hat und weil man erstmal alles das aufarbeiten muss, was sich in den letzten Jahren zugetragen
hat. Obwohl ich sagen muss, dass also nicht unbedingt nur Watergate betreffend, sondern das, was das Nixon-Weiße Haus und vor allem so Leute wie Gordon Libby sein quasi Nazi-Vertrauter, das ist relativ gesichert, der hatte ein sehr seltsames, sagen wir so, es ist ja häufig so, dass Menschen, die extrem interessiert an bestimmten Teilen der Geschichte sind, entweder Historiker sind oder echt genuin historisch interessiert sind oder wenn man dann vor so einer Schrankwand mit Panzerbüchern steht, ohne dass es irgendeinen beruflichen Hintergrund gibt, dann ist es manchmal ein bisschen weird. Und der gute Herr Libby scheint eher so in letztere Kategorie gelaufen zu sein. Das, was in diesem Nixon-Weißen Haus rumging und die Plots, die Libby sich dann ausgedacht hat, dass man irgendwo, ich glaube in Miami, ein teures Hausboot mietet mit den und dann da die teuersten Sexworkerinnen, die man finden kann, anheuert, um irgendwelche Chefstrategen der Demokraten dahin zu luren und sie dann in kompromittierenden Positionen zu fotografieren bis hin zu Mordkomplotten an Journalisten, ist da alles dabei. Also da könnte man mal so eine richtig schöne, wie heißt das, so eine Polished Wondery Series oder sowas dazu machen. Ruft uns an. Anyway. Watergate, wie kann, ach so, Nora Ephron, ja, natürlich.
Genau, jetzt haben wir Watergate geklärt.
Genau, Bernstein. Und Bernstein ist einer von den beiden im Film gespielt, ich glaube von Robert Redford. All the President's Men ist der Film zu Watergate mit Robert Redford und Robert De Niro. Und mit Bernstein war Nora Ephron verheiratet, hat rausgefunden, dass er sie betrogen hat, als sie schwanger war. Und hat das dann
mit einer Freundin, ne? Und einer britischen Politikerin.
Mit einer britischen Labour-Politikerin. Und dementsprechend auch diese Frau findet sich in Sodbrennen wieder. Weil es ist nicht sehr subtil und für die zeitgenössischen LeserInnen war anscheinend sehr deutlich, dass eine kaum verhohlene Anspielung auf Margaret Jay, so hieß die Affäre von Carl Bernstein, im Buch heißt sie Thelma Rice und die wird natürlich dann dementsprechend auch Nora Ephron gemäß nicht sehr schmeichelhaft und sehr bissig beschrieben. Sie haben
auch
nämlich,
eine Ho.
Ja, aber das schreibt sie nicht, aber sie schreibt zumindest über sie, Zitat, sie habe einen Hals so lang wie einen Arm und eine Nase so lang wie einen Daumen.
Moment, ich brauche kurz einen Hals so lang wie einen Arm, also eine Giraffe.
Ja, und eine Nase was? So lang wie ein Daumen. Und anscheinend war
meine Nase, guck mal.
Anscheinend war Margaret Jay sehr, sehr groß. Und Das
hatte eine große Nase.
Anscheinend, ja. Und in einem Artikel in The Nation stand dann, ich lese mal kurz vor, das 1983 veröffentlichte Buch Heartburn ist ein kaum verhüllter Schlüsselroman, der auf Efrens gescheiterte und berüchtigter Ehe mit dem Journalisten Carl Bernstein basiert. Ich sage berüchtigt, weil die Verfilmung von 1986 mit Meryl Streep und Jack Nicholson in den Hauptrollen, Nobel, das Hauptthema ihrer Trennungsvereinbarung war und Stoff für mehrere Zeitungsberichte lieferte. Das heißt, in den Scheidungspapieren wurde dann noch die Verfilmung geregelt. 1985 berichtete die Washington Post, Bernstein habe gedroht, die Produktion des Films aufgrund seiner Darstellung im Buch zu stoppen, da er um seinen Ruf als Vater und Journalist besorgt sei. Außerdem lustige Beschreibung von Bernstein, der im Buch der Zeitungskolumnist Mark Feldman ist. Er sei ein ganzes Stück Arbeit im Bett und, mein absoluter Favorit, in der Lage, Sex mit einer venezianischen Jalousie zu haben.
Hä?
Also ich sehe das als, er braucht eigentlich gar kein lebendes Gegenstück, sondern er kann auch einen Vorhang vögeln.
Ja, aber er ist ein ganz schönes Stück Arbeit im Bett. Achso, der kann und will immer.
Mhm, ja.
Was ich vielleicht noch kurz als Gedanken hier einstreuen möchte, ich habe nie so richtig verstanden den Drang von Personen, jetzt mal in unserem Fall Frauen, wenn sie betrogen wurden, die andere Person optisch als hässlich darzustellen, weil das erschließt sich mir nicht ganz so richtig.
Aber das ist es, glaube ich, hier nicht, weil sie beschreibt ja quasi nur die Affäre als hässlich.
Nee, wenn die sagt, die Frau hat einen Hals in der Länge eines Arms und eine Nase in der Länge eines Daumens, dann soll sie das ja ihr äußeres Erscheinungsbild
genau
machen. Ja,
aber
genau.
Diesen
Drang verstehe ich nicht.
Ach, du meinst über die Person mit der Betreuung. Ich dachte, du meinst über den Mann.
Nein. Über die Person. Mit der betrogen wurde. Weil, also ich bin da eher so auf Seite von Dolly Parton, die mit Jolene ja quasi eine Hymne an die Schönheit der Frau getextet hat. Weil da fühle ich mich doch auch besser, wenn ich wenigstens weiß, ich wurde betrogen
mit
wegen
einer richtigen Sexbombe.
Weil mein Typ vielleicht ein bisschen oberflächlich ist und diese schöne Frau schöner findet, als wenn ich die ganze Zeit sage, oh, die ist so hässlich und ich bin viel toller, weil dann verstehe ich ja auch nicht.
Aber ich glaube, hier dient das Runtermachen der anderen Frau, glaube ich, vor allem der Darstellung von Carl Bernstein als
der ist so triebgesteuert,
der bumst quasi sogar den Vorhang, der bumst sogar die Jalousie oder halt die Frau mit dem Giraffenhals. Und was ich sehr spannend fand, war, und das ist das Letzte, was ich vorlese, damit sind wir dann auch, schlagen wir den Bogen wieder zurück zu Nora Ephrons Filmövre. Folgender Gedanke, Zitat, während sich Ephrons bekanntestes Werk um den Heiratsplot und seine vielen Wendungen drehte, scheint Heartburn zu fragen, was wäre, wenn Harry, nachdem er Sally kennengelernt hat, sie ein Jahr später für eine Freundin verlassen würde? Oder was wäre, wenn Annie und Sam, nachdem sie sich auf dem Empire State Building getroffen haben, feststellen, dass sie doch nicht zueinander passen? Das fand ich einen interessanten, wenn auch deprimierenden Gedanken.
Was mir aber auffällt, ist, dass all diese Beispiele eigentlich dafür sprechen, dass Nora Ephron sehr viel internalisierte Misogynie in sich trägt. Und damit ist sie überhaupt nicht alleine, weil, haben wir ja auch schon mehrmals gesagt in anderen Folgen, keine von uns, keiner ist frei davon. Wir alle haben Misogynie internalisiert, weil das Teil unserer Sozialisation ist. Bloß in dieser Generation ist es noch so, dass es so komplett unhinterfragt ist. Was besonders deswegen interessant ist, weil man sich an einem geschichtlichen Endpunkt des Feminismus wähnte. Man dachte damals, und jetzt kannst du mit deinem Zitat um die Ecke kommen. Also man dachte damals, Feminismus hat alles geschafft, Also mit Mann meine ich an der Stelle tatsächlich weiße Frauen. Ich glaube nicht, weiße Frauen haben das zu keinem Zeitpunkt der Geschichte gedacht. Mhm. Aber die Ruling Class, die privilegierten weißen Feministinnen, waren der Überzeugung mit der dritten Feminismus.
Du meinst, schwarze Frauen haben das zu keinem Zeitpunkt gedacht?
Ja, was habe ich gesagt?
Weiße.
Nee, nicht weiße.
Ja, ja. Ach so, das nicht habe ich nicht gehört. Sorry, ja. Ja.
Kein Problem. Wenn man dachte zu dem Zeitpunkt, Feminismus hat alles erreicht, Gleichberechtigung ist vollzogen und damit ist eigentlich alle Anliegen, für die gekämpft wurden, nicht mehr an der Tagesordnung.
Auch so parallel zu diesem das Ende der Geschichte, ne? Also so, die Gesellschaft hat jetzt alles erreicht, alle irgendwie existenziellen, zivilisatorischen Kämpfe sind ausgetragen, haben wir jetzt fertig gemacht, wir klopfen uns die Hände ab und dann können wir uns eigentlich ausruhen.
Das ist es. Und deswegen ist es auch so, dass eben diese verankerte Misogynie an keiner Stelle hinterfragt wird und an keiner Stelle zumindest nicht von Nora Ephron und den Charakteren, vor allen Dingen den weiblichen Charakteren in ihrem Film hinterfragt wird. Aber wir haben schon gesagt, Annie verliert kein gutes Wort über die weiblichen Familienmitglieder ihrer Familie, über die Schwiegermutter, also Walter, über seine Mutter, das ist die mit den dicken Fingern. Auch Becky ist voller, also hasst teilweise sich selbst, hasst Annie. Die Frauen, eigentlich sind diese Frauen von einem, ja, vielleicht an einigen Stellen subtilen, an anderen Stellen weniger subtilen Selbsthass zerfressen. Man hat das aber damals anscheinend nicht so gesehen.
Würde ich auch sagen. Und das ist aber gleichzeitig kombiniert mit dem, was wir ja auch schon erwähnt haben, mit dieser aus heutiger Sicht so ein bisschen bizarr anmutenden oder dated anmutenden Sicht, dass Männer und Frauen grundverschiedene Spezies quasi sind. Also das spielt da irgendwie auch noch so mit. Deswegen wirkt das, finde ich, manchmal so paradox, dass es einerseits so dieses, die andere Frau ist die Böse, aber gleichzeitig wir Frauen sind halt so und die Männer sind halt so. Also es ist so eine paradoxe Vorstellung von misogyner Schwesternschaft irgendwie, weißt du? Also so ganz in sich verworren. Und das heißt ja natürlich nicht, dass es das heute nicht mehr gibt. Das ist ja nach wie vor jetzt nicht immer so in so krasser Form wie jetzt von einem Mario Barth-Witz, aber manchmal leider auch. Aber begegnet uns das ja nach wie vor. Und ich merke es auch selber, wie tief sowas an mir sitzt, dass ich manchmal so denke, wo kommt denn das eigentlich her, dieses Gefühl oder diese Ansicht, die du da gerade geäußert hast? Also da gibt es, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch viel zu unpacken. Eieiei.
Dafür. Ja, dass die andere Frau in Anführungszeichen immer die Ho oder die Bitch ist, das ist auf jeden Fall immer
oder
noch
tot.
Gang und gäbe. Ja, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Vielleicht, weil du es gerade auch gesagt hast, nochmal ein kleines bisschen mehr Kontext zum Zeitgeist von Men are from Mars and Women are from Venus. Wie gesagt, das Buch ist 1992 erschienen, wurde über 15 Millionen Mal verkauft und stand damit 121 Wochen auf der US-Bestsellerliste. Wurde in allen möglichen Sprachen übersetzt, auch ins Deutsche. Und John Gray, der das Buch geschrieben hat, ist eine ganz shady Persönlichkeit. Ja. Also der Typ ist irgendwie Paartherapeut, Paarberater, hat aber offensichtlich keine, zumindest keine medizinische, therapeutische Ausbildung.
Heute würde man das, glaube ich, eher gemacht. Coach nennen oder sowas, weil eindeutig sehr dubios.
Extrem dubios, noch zusätzlich dadurch verstärkt, dass er offensichtlich mehrere FDA-Klagen am Hals hat, weil er neben seiner Coaching- und Bestseller-Autor-Tätigkeit noch Nahrungsmittelergänzung vertrieben hat. Immer FDA. Ein Zeichen, dass jemand sehr seriös
Hier ist meine Bone Broth. Sie macht aus dir wieder einen starken, virilen Mann. Oh, ach so, FDA ist Food and Drug Administration.
für genau, die ihm auch untersagt haben, gewisse Sachen überhaupt zu verkaufen, weil er da falsche Claims gemacht hat. Und also in meinen Augen ist das ein typischer Grifter.
Ja.
Ein Typ, der offensichtlich zumindest mehr oder weniger talentiert darin ist, Zeitgeistliches in einem kapitalistischen System so für sich zu verwursten, dass es ihm Gewinn einbringt.
Vielleicht müssen wir das auch mal lesen. Ich habe es tatsächlich selber noch nie gelesen, nur in Auszügen.
Ja, ich habe auch Auszüge gelesen und ich fürchte fast, es lässt sich in einer Viertelstunde besprechen.
Das wäre ja mal was Neues.
Ja, also weil alle, also in a nutshell, alle Probleme zwischen Mann und Frau liegen darin, dass wir einfach fundamental unterschiedlich sind. Also
wie
da ist
von
sehr
verschiedenen
viel,
Planeten.
Da ist sehr viel biologischer Essentialismus drin, den man an, das muss man auch sagen, eigentlich zu der Zeit schon wieder fast entheddert hatte. Und das war eigentlich ein ideologischer Backlash zurück in die 50er und 60er Jahre, was ja wiederum auch gut zu dem Thema dieses Buchpasses, dieser Nostalgie für eine einfachere Zeit, ja, gespickt von meiner persönlichen Hassdisziplin Evolutionstheorie. Ist da, glaube ich, auch sehr viel drin zu finden. Also Männer sind Höhlenmenschen.
Ah, ich wollte gerade sagen, möchtest du da ein bisschen Kontext geben? Weil
zur Evolutionstheorie? Oder?
Nee, warum das deine persönliche Hassdisziplin ist.
Ah, ich hatte, nein, nicht Evolutionstheorie, sondern Evolutionspsychologie ist meine absolute
Also die Frauen haben große Handtaschen.
Ich bin keine Kreationistin.
Ich wollte gerade vorsichtig vorfühlen, ob es da eine neue Entwicklung gibt, die ich noch nicht kenne. Oder ob du aus deiner Zeit oder aus deiner Zeit in Arkansas doch noch was übrig geblieben ist. Worüber du uns informieren möchtest. Du meinst das klassische.
Ein anderes Mal.
Du meinst das klassische, Frauen haben Beeren gesammelt und deswegen haben sie heute so große Handtaschen.
Ja, also Evolutionspsychologie. Ich habe mich vertan.
Oh, und
ich
aber
habe
eine Frage.
Mich vertan. Ja.
Eine Frage, weil ich habe gestern Abend noch mal ein bisschen in so Reviews und Artikeln dann als
Fleißarbeit, Annika.
Ja, Prokrastination nennt man das, glaube ich, auch. Weil ich hätte eigentlich was anderes machen sollen. Dann habe ich in so alten New Yorker Artikeln gewühlt zu Nora Ephrons Filmövre und dann zu ihrem Todestag kam nochmal so Rückschauen über ihr gesamtes Werk. Und da kam dann öfter so vor, dass die Interpretation, dass Nora Ephron die Erzählweise und die Topoi von Liebesfilmen der 50er Jahre auf die Schippe nehmen würde. Und so habe ich das eigentlich, also das fand ich eine sehr wohlwollende Interpretation aus heutiger Sicht, weil für mich wirkte das nicht so, als würde sie sich darüber lustig machen, sondern eher so, Annie ist das Manic Pixie Dream Girl der 90er und ja, das ist ein bisschen schrullig und verträumt, aber eigentlich ist es genau das, was sie liebenswert macht und es wird ja erfüllt, also diese.
Und es ist auch so ein bisschen so ein Doris Day. Also ich bin nun wirklich keine Expertin, was Hollywood der 50er Jahre oder der 60er Jahre angeht. Ich weiß, um ehrlich zu sein, noch nicht mal, ob Doris Day tatsächlich in diese Zeit fällt. Aber
falls FilmwissenschaftlerInnen unter unseren HörerInnen sind, bitte seht es uns nach.
Ja, wir schießen jetzt gerade hier aus der Hüfte, aber ich kann mich erinnern an mehrere Filme mit Doris Day, wie zum Beispiel The Apartment oder aber auch eindeutig vielleicht ein paar Jahre später, aber wahrscheinlich nicht viel, Audrey Hepburn in Breakfast at Tiffany's und so, wo sie ja auch
ein
schon.
Ein Film, den ich, Entschuldigung, ich muss dich gerade unterbrechen, weil als jemand, der als klassisches Basic White Girl im Kinderzimmer ich glaube, es hängt sogar nach wie vor.
Ja, ich habe es gesehen bei unserem
Ein Audrey Hepburn Poster hängen hatte, wie sie auch in einer Szene aus Breakfast at Tiffany's da an dem Schaufenster steht in ihrem, ich glaube, es ist ein Givenchy-Kleid, was Fun Fact, not so Fun Fact, naja, nicht so Fun, der Fact, aber ein Fact immerhin. Der Ausschnitt des Kleides, dieses schwarzen Etui-Kleides, was sie da anhat, der ist deswegen, ist ja quasi ein U-Boot-Ausschnitt, aber ganz hoch, also nah am Hals. Und ursprünglich sollte
ein
der
auftauchendes U-Boot.
Genau, ein auftauchendes U-Boot, sehr elegant. Und ursprünglich sollte der Ausschnitt weiter sein, aber weil die Schlüsselbeinknochen so hervorstachen, weil Audrey Hepburn ja während des Zweiten Weltkriegs stark unterernährt war, weil sie Hunger gelitten hat, hat der Designer sich dafür entschieden, dass das nicht aussähe und dass der Ausschnitt deswegen höher sein müsste. Mhm. Das kurze Modegeschichte.
Ja, die ganze Idealisierung ihrer petiten Erscheinung.
Ja.
Ist eigentlich, und das war noch vor Twiggy-Zeiten, ist eigentlich der Hungersnot geschuldet.
Ja. Und da gibt es, ich habe auch das wäre ein Buch, was sich in meinem Besitz befindet. Das habe ich irgendwann mal, ich glaube, so in den frühen 2000ern, so 2006, 2007, eigentlich nicht mehr früher, aber so um die Zeit, glaube ich, in
der frühen 2007, also im Januar oder im Februar 2007.
Ja, genau, das war gemeint. In Großbritannien irgendwo in einem Waterstones auf einem Grabbeltisch gekauft. Das ist ein zartrosa Buch und ich habe es eigentlich gekauft, weil ich fand, dass es so mädchenhaft aussah und ich war überhaupt nicht mädchenhaft und hatte mir aber irgendwie spontan vorgenommen, in diesem Januar anscheinend, dass ich mal mädchenhafter sein muss und dass ich jetzt so ein kitschig aussehendes Buch lesen sollte. Und das heißt What Would Audrey Do? Und das ist wie so eine Art Style-Selbsthilfe, basierend auf einer idealisierten Form von Audrey Hepburn. Und da geht es dann auch um, Achtung, Ernährung und Bewegung. Und das habe ich neulich beim Räumen gefunden und war ein bisschen schockiert.
Das ist so ein bisschen That Girl, aber von vor über 15 Jahren.
Genau, und das könnte man eigentlich auch mal
Man
könnte so viel, aber wir planen ja nicht, wir spitballen ja nur hier ganz, ganz spontan. Aber das finde ich faszinierend. Und Breakfast at Tiffany's war, einfach aufgrund der, wie das so konnotiert ist. Ich hatte den Film ewig nicht mehr gesehen, war bei mir fest verankert als wahnsinnig romantischer Film. Und dann habe ich ihn vor, 2 Jahren nochmal geguckt. Und meine Güte, das ist ja richtig dark.
Es
ist quasi Sexwork. Es ist, nicht, dass Sexwork dark ist, aber diese ganzen Beziehungen zwischeneinander, die Mafia-Geschichte, die schlimme Kindheit, die Kaputtheit von Holly
Golightly. Geld. Es ist eigentlich Glorifizieren von einem Lebensstil, der extrem prekär ist, aber nach außen und auch extrem von männlicher Gunst abhängig ist. Und gleichzeitig wird das irgendwie eben durch Cartier und Tiffany's wie etwas dargestellt, was eigentlich so der Traum sein sollte der jungen Frau, die alleine in einer Großstadt lebt.
Aber ich weiß gar nicht, ob der Film das wirklich, ich hatte beim zweiten Sehen gar nicht das Gefühl, dass der Film das so wahnsinnig glorifiziert, weil ich nicht das Gefühl hatte, als wäre Holly Golightly so eine.
Nee, es ist das Lore drumherum.
Ja,
es
genau.
Es ist ein bisschen das gleiche Phänomen wie bei Nabokovs Lolita. Also das, was Popkultur daraus gemacht hat, hat eigentlich nicht mehr viel mit der eigentlichen, mit dem Ausgangsstoff zu tun.
Es ist quasi der Fokus auf die reine Ästhetik.
Wobei ich auch nicht weiß, ob Truman Capote, ich habe die Novelle irgendwann mal gelesen, aber es ist schon sehr lange her. Vielleicht müsste man mal auch die Novelle mit dem Film vergleichen. Wir planen ja nicht, aber eventuell könnte ich mir vorstellen, dass ich das mal mache und vielleicht hast du das dann auch mal gemacht.
Ja.
Okay. Wollen wir mal zurück? Ich habe vorhin ganz ernsthaft gedacht, naja, so viel haben wir gar nicht mehr zu besprechen. Das wird vielleicht jetzt wirklich mal eine Viertelstunde.
wieder gescheitert.
Wie gescheitert. Immer an unseren Zeitvorgaben. Also wir waren beim biologischen Essentialismus des John Gray. Und ich sage ja nicht, dass er das erfunden hat. Und da die beiden mit einem Jahr Unterschied veröffentlicht wurden, ist es wahrscheinlich auch mehr so ein, das war der Zeitgeist-Phänomen, als dass der Film, der zu der Zeit geschrieben wurde, als das Buch veröffentlicht wurde, jetzt eins zu eins daraus kopiert hat. Wir wollten nur so ein bisschen den Zeitgeist etablieren und sagen, es war gerade in, eben weil man dachte, Feminismus hat alles erreicht, wir leben in völliger Gleichberechtigung, jetzt ist es doch mal wieder Zeit, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern herauszuarbeiten.
Ja, ja.
Und zu sagen, Frauen, die sind halt mehr so für Caring-Aufgaben da. Das spiegelt sich ja auch wirklich in dem Film mit, wo es ja eigentlich darum geht, dass Jonah eine neue Mutter möchte, weil ohne Mutter ist die Familie nicht komplett.
Es geht um die Stellenbesetzung letzten Endes.
Ja, es ist so eine Art Assessment Center.
Ja, weil es sind ja auch Bewerbungsschreiben, die dort eintrudeln.
Komplett. Der Film, der könnte auch heute komplett auf LinkedIn stattfinden.
Dark.
Und gleichzeitig natürlich, weil wir eben Gleichberechtigung erreicht haben 1993, ist es so, dass die Frau den aktiveren Part übernimmt und sie ist diejenige, die ackern.
Ja, der Mann weiß ja von nix.
Der lässt sich einfach treiben. Der wird dahin geweht, wo der Regen in Seattle und sein Kind ihn trägt und alles andere ist eigentlich völlig egal. Also in einem Artikel hat Nora Ephron oder in einem Interview, ich glaube von Anfang der 2000er, hat Nora Ephron über ihre Arbeit an Sleepless in Seattle gesagt, I was determined to make a movie that if you looked at it in 20 years, you wouldn't necessarily know when it was made. You wouldn't say, oh God, look at her pants. This has to be 1993. Ja.
Aber Ziel erreicht, zumindest was die Klamotten angeht, weil wir haben ja anfangs gesagt, dass das rote Samtkleid zum Beispiel man bestimmt auch heute kaufen könnte, was sie trägt.
Den Trenchcoat, den Annie da trägt, ebenfalls. Und viel von der Mode.
Da musste ich an dich denken beim Trenchcoat. Wir waren nämlich vor kurzem auf gemeinsamer Modequest auf der Suche nach einem Trenchcoat.
Also Modequest, die bestand daraus, dass wir 40 Minuten lang warten mussten, weil uns eine Person gesagt hat, ja, wir holen es aus dem Lager, das sind nur 5 Minuten. Und dann kam immer noch jemand, ist es immer noch nicht da? Nee, ist es noch nicht da. Also es wird jetzt nicht, das ist die langweiligste Quest, auf der ich mich je von, aber
ach,
ich davon Erfolg
Spaß.
Gekrönt.
Ja.
Ich habe einen Trenchcoat gefunden, der im Sinne von Annie, also in dem könnte man auch gut stalken. Sagen wir mal so.
Ja.
In dem könnte man auch noch gut andere Sachen machen. jedenfalls, ich finde es sehr interessant, dass sie gesagt hat, dass man in 20 Jahren nicht denken sollte, oh, das war 1993, weil wir gucken jetzt fairheitshalber nicht 20 Jahre, sondern 30 Jahre später darauf. Und ich muss sagen, alles an diesem Film schreit für mich, ist es eindeutig Anfang der 90er Jahre. Alles. Ja. Also gut, sie könnte natürlich auch nicht wissen, dass beispielsweise das ganze Unterfangen des Fliegens sich so sehr verändern würde, dass heute never ever ein 8-Jähriger ohne Pass, ohne Perse, ohne gar nichts einfach in ein Flugzeug steigen kann und also diese ganzen Dinge. Aber viel mehr als das sind ja eher so Details, sagen wir mal, genauso wie die Technik, die damals sehr, also sieht halt sehr oldtimey aus und irgendwie auch cool, aber das hat halt nichts mehr mit heute zu tun. Aber wirklich das, was es für mich zu einem eindeutigen Kind der 90er Jahre macht, ist diese ganze Mann-Frau-Thematik.
Ich kann mir vorstellen, dass das, was sie damit meint, vielleicht tatsächlich, also das wäre quasi die etwas großzügigere Interpretation, dass sie damit meint, wir haben irgendwie versucht, Anspielungen zu vermeiden, die man verstehen muss, um den Plot zu verstehen, die quasi den Film eindeutig auf eine bestimmte Zeit datieren.
Aber dann kann sie sich ihre komischen Pettiness-Ausflüge mit dem Newsweek und so verkneifen. Nee, nee, da wird ja auch von Fatal Attraction gesprochen und dass dieser Film alle Männer, und Fatal Attraction ist, glaube ich, 2 Jahre vorher erschienen oder so, dass dieser Film alle Männer verängstigt hat.
Aber die Anspielung funktioniert noch, oder? Einfach, weil der Film so ein Klassiker ist, hätte ich
aber gedacht. Trotzdem weiß man, dass... Also,
ja, das stimmt schon.
Ich weiß nicht, ob die jungen Hüpfer da draußen wissen, was
Gen Z-HörerInnen haben. Ich weiß es gar nicht. Man müsste
also Erscheinungsdatum alles nach 2000.
Ja, ja, ja. Wir müssen mal in unsere HörerInnen-Aufschlüsselung, in die Altersverteilung gucken. Es würde, who knows, wenn ihr uns hört, Gen Z allgemein, sagt uns, kennt ihr Fatal Attraction?
Die Leute können es einfach googeln. Aber was ich mich frage, das frage ich jetzt nicht nur mich, sondern auch dich, Annika.
Ja, ich fühle mich angesprochen, ja.
Glaubst du, ist es überhaupt möglich, einen Film über Geschlechter zu machen, eine Rom-Com über Geschlechter zu machen, die zeitlos ist?
Nee, ich glaube, es kann gar nicht möglich sein, weil selbst wenn du versuchst, einen irgendwie allgemeingültigen Film zu machen, der nicht aufgrund von externer Ereignisse an eine bestimmte Zeit gekoppelt ist, gibst du ja automatisch quasi den Punkt im Zeitgeist wieder, wo sich quasi Ansichten zu Beziehungen, zu Geschlechterrollen, Gender und so weiter gerade befindet. Das fließt ja automatisch mit rein. Davon kann man sich ja, egal wie viel man versucht, es zu reflektieren, ja nicht frei machen. Und das ist ja auch, du kannst ja auch nicht vorhersehen, in welche Richtung es geht. Das heißt, ich glaube, du kannst schon Schritte unternehmen, um zu versuchen, dass es jetzt nicht eindeutig ist, ist es jetzt, weiß ich nicht, 2001 oder 2002, aber man wird dem Film trotzdem anmerken, dass er aus den berühmten frühen 2000ern kommt, würde ich jetzt behaupten. Was meinst du?
Ja, also ich sehe das genauso. Ich möchte vielleicht zu bedenken geben, dass es, wenn wir... Annika verschluckt sich. Oh nein, Rebecca möchte was zu bedenken geben. Nicht jetzt. Also, wenn wir jemals, und daran muss ich ja irgendwie glauben,
ja,
eine intersektional-feministische Utopie erreicht haben und wir in dieser Utopie leben, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es dort Rom-Coms geben könnte, eigentlich geben müsste, die etwas zeitloser sind, weil wenn wir tatsächlich das, wovon man in den 90er Jahren ausgegangen ist, dass wir das erreicht hätten, wenn es tatsächlich erreicht worden wäre, dann wäre nicht alles, was Geschlechterrollen angeht, so durchzogen von Machtverhältnissen, von Sozialisation und so, dass es dann eventuell in 200, 300, 400 Jahren möglich wäre.
Wow. Ja, Optimismus.
Ich wollte jetzt nicht sagen, komm, lass uns 2030 einen Film machen, der auch noch in 4000 Jahren allgemeingültig ist.
Aber weil
ganz viel, der Grund, warum das für uns so eindeutig in diese Zeit ist, hängt ja damit zusammen, dass beispielsweise so Themen wie Ableismus, da wollte ich auch noch mal drauf eingehen, das haben wir komplett, oder haben wir noch nicht so viel drüber gesprochen. Also es ist nicht nur Walter mit seinen Allergien, die einfach nur eine Punchline sind und genutzt werden, um ihn als Charakter irgendwie so, der ist unbequem und unsympathisch zu machen. Es ist gleichzeitig auch Susie, die über An Affair to Remember spricht und dabei sehr ableistisches Vokabular nutzt, weil eines der Plotlines dieses Films ist, dass die Frau angefahren wird und dann mit einer Behinderung lebt. Und das ist aber nicht das Wort, was dort genutzt wird. Und also man der Film erweckt den Eindruck, dass Menschen, die in Anführungszeichen nicht komplett normal sind, eigentlich für alle ihre Mitmenschen eine große Behinderung darstellen und dass man deswegen sich gar nicht irgendwie weiter um die scheren sollte. Dann ist der Film unfassbar weiß. Also so weiß, dass es schon auffällt.
Sehen wir überhaupt nicht weiße Menschen?
Es gibt zwei schwarze Männer. Einer ist ein Portier und der andere ist ein Kellner. Ja. Also okay. Und auch, die haben keine Sprechrollen, sondern wir sehen sie einfach nur. Aber es ist extrem heteronormativ. Ja. Also wir sehen auch keinerlei queeren Menschen. Man muss sagen, es hätte einen möglichen homofeindlichen Fettnapf gegeben, der fast schon überraschenderweise umschifft wurde, nämlich als Rob Reiner und Sam über Knackpos sprechen.
Ja, ja, stimmt.
Und Sam fragt, wie ist denn mein Po? Und Rob Reiner seinen Po anguckt und sagt, oh, du hast eigentlich einen schönen Po.
Ja, da war ich auch erstaunt, ne? Weil als die Szene sich abspielte, habe ich instinktiv quasi meine Pobacken zusammengekniffen und dachte, gleich kommt's. Aber es kommt nicht. Überraschend.
Das ist, ja genau, das würde ich auch als positiv herausheben. Aber ansonsten, also alle sind hetero, alle sind weiß, alle sind reich und Männer und Frauen, wie gesagt, hatten wir schon ausführlich besprochen, sind Monolithen und ja.
In Bezug auf den finanziellen Aspekt, das ist natürlich auch so ein klassischer Aspekt von nahezu allen Romcoms, dass das quasi angelegt ist, also es liegt ja auch so ein bisschen im Genre selber, ne? Also es ist angelegt als Eskapismus und wenn man dann irgendwie Geldprobleme hat, die nicht dazu führen, dass man die Liebe seines Lebens trifft, weil man irgendwie, weiß ich nicht, das Café der Großmutter retten muss oder so, indem man innovative Cupcakes backt. Das wäre jetzt die moderne Variante mit den Cupcakes. Dann ist das quasi nicht existent, weil das ja was Reales ist, was die Fantasiebubble so ein bisschen zum Platzen bringen lassen würde. Aber zu deiner Frage, ist es vielleicht irgendwann möglich? Ich würde das, spaßig wie ich bin, würde ich das trotzdem einschränken, weil das ja auch, also die Vorstellung, wenn diese Utopie erreicht ist, dann wäre es möglich, ja, mit der Einschränkung halt nur so lange, wie man von permanentem Fortschritt quasi automatisch ausgeht in der Gesellschaft, was das angeht.
Ja, ja, ja,
und
ja.
Solange es keine Regression gibt.
Ja.
Weil dann, spätestens dann, könnte man den Film natürlich wieder datieren. Unseren imaginären Film, den wir schreiben und directen. Weil man dann sagen würde, guck mal da, ne, da.
Da war noch
da
alles
ging's drunter. Ja, beziehungsweise je nachdem, wer ihn schaut, da ging's drunter und drüber.
Ja.
Fun.
Ja, also damals wird in den Reviews, die ich gelesen habe, also von 1993, wird fast schon so positiv hervorgehoben, dass Annie diejenige ist, die stalkt.
Stalking so als Empowerment.
Genau. Annie hat Agency. Sie nimmt die Dinge in die Hand. Sie ist nicht einfach Damsel in Distress, sondern
sie heuert einen Privatdetektiv an. Ja.
Genau. Also das ist Stalking, wenn Frauen das machen, ist so ein bisschen cuter, als wenn Männer das machen, weil man war sich damals schon bewusst, dass Stalking eigentlich nicht so richtig in Ordnung ist. Und deswegen aber, wenn eine Frau das macht, dann ist es Feminism, weil dann ist es Gleichberechtigung. Ja. Und dann hat mich das erinnert, dass es exakt die gleiche Diskussion auch gab. Kennst du den Film Disclosure, Enthüllung mit Michael Douglas? Ich träume ja immer noch von einem Michael Douglas-Marathon. Also Disclosure ist von 1900.
Hot Daddy, ja?
Nee. Also den im Zusammenhang mit Hot war nie mein Fall, aber finde ihn. Nee. Uch.
Interessant.
Also da steige ich aus. Aber ich finde ihn so als Stand-in für die Rolle des Mannes in den 90er Jahren wahnsinnig interessant als Schauspieler. Mm. Und Disclosure ist eben ein Film von 1994, in dem, Achtung, eine weibliche Vergewaltigerin vorkommt. Meines Erachtens nach die erste der Filmgeschichte, und zwar ist das Demi Moore. Ach krass,
den Film kenne ich nicht.
Ja, also Demi Moore zwingt Michael Douglas zum Sex. Und das ist dann auch quasi die ganze Geschichte. Es ist ein Thriller, der aber auf eine ganz bizarre, auch so typisch 90er-Jahre-mäßig sexuelle Gewalt als Erotic Tension in diesem Thriller so inszeniert. Also es ist ja jetzt spannend. Film, wo man sagen würde, das ist eine ernsthafte, finde ich, Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt, sondern es ist halt so ein, ja, so ein erotischer Thriller, weil ja auch Demi Moore, also ich meine Demi Moore, und dann ganz viele Diskussionen darüber war, ob überhaupt Männer, also dafür war es vielleicht gut, das war so ein bisschen der Anstoß darüber zu sprechen, ob denn auch Männer überhaupt sexuelle Gewalt von einer Frau erfahren können. Und wie gesagt, gleichzeitig mein Problem ist, dass das als erotischer Thriller inszeniert ist und dass man das die ganze Zeit irgendwie hot finden soll, und ist es nicht. Aber im Sinne von, wir haben im Feminismus alles erreicht, wir haben jetzt in einer Rom-Com eine weibliche Stalkerin und wir haben in einem erotischen Thriller eine weibliche Vergewaltigerin. Feminism!
Aber es ist interessant, weil ich glaube, warte mal, wann ist, das ist auch 94.
94, ne? Ein Jahr später. Genau.
Weil die nächste Stufe davon scheint dann zu sein, da kann ich mich gerade noch gut dran erinnern, das muss auch irgendwann in den einstelligen 2000ern gewesen sein. Ich wollte jetzt frühe 2000er vermeiden und habe es aber weirder gemacht.
Mein Gehirn muss dann in etwa das Gleiche machen, wie vorhin, die Frau hat eine Nase in der Länge eines Daumens.
Skalierung läuft. Da gibt es nämlich auch einen Plotpoint mit, wie heißt der noch, der auch Charlottes Ehemann in Sex in the City spielt, Twin Peaks Guy.
Ja, Kyle
MacLachlan oder sowas?
Ja.
Ja.
Kyle MacLachlan.
Ich spreche es jetzt einfach mal MacLachlan. Sehr gutturaler Name. Der spielt Brees Ehemann und wird, Achtung Spoiler für frühe Desperate Housewives Folgen, ich glaube Staffel 2. Jedenfalls wird da Kyle MacLachlan von seiner Ex-Frau außer Gefecht gesetzt mit Medikamenten und dann vergewaltigt, weil sie sich befruchten möchte von ihm, weil sie in einer Wahnwelt lebt, in der sie eine glückliche Familie sind, während er schon mit Bree verheiratet ist. Und sie kommt dann und rettet ihn. Und sie, also es wird zwar anerkannt, dass es eine Vergewaltigung ist, aber es ist so ein bisschen so played for comedy, weißt du? Also, jetzt muss Bree den halb bewusstlosen Keil hier aus dem Bett ziehen und dann schreit zwar auch, du hast meinen Mann vergewaltigt, aber es ist so played for comedy. Mhm. Und das ist dann wahrscheinlich so die nächste Stufe von, jetzt müssen wir es nicht mehr hot finden, aber lustig finden wir es.
Ja, also ich weiß es nicht, weil ich jetzt seit Ewigkeiten eigentlich wirklich nur noch sehr wenig Filme geschaut habe, leider, ob das Thema quasi sexualisierte Gewalt an Männern jemals die filmische Verarbeitung bekommen hat, die es verdient hat. Ich weiß es
nicht. Obwohl, wir haben ja vor kurzem, das ist dann quasi die aktuellste Form, eine erstaunlich gefühlvolle und vergleichsweise verantwortungsvolle Thematisierung von sexueller Gewalt tatsächlich in Reality-TV gehabt. Das haben wir sogar zusammen geguckt. In der aktuellen Staffel von Love is Blind.
Mm,
erzählt, wie hieß er noch? Chris?
Ja.
Chris erzählt über sein erstes Mal, dass eine Vergewaltigung war. Und das wird weder für Lacher gespielt, noch als irgendwie hot kontextualisiert. Mhm. Was mich sehr erleichtert hat, weil auch das eine Szene war, wo ich nicht so richtig hingucken konnte und so durch die Finger geblinzelt habe, weil ich gedacht habe, oh Gott, gleich geht's richtig schief. Aber es war okay.
Ja, ich glaube, sie haben es auch deswegen drin gelassen, weil es natürlich, ja, wie du schon sagtest, eine Premiere im Reality-TV war. Das heißt, es hat diesen Schockmoment und gleichzeitig haben wir auch beide gesagt, die Person, der das erzählt wurde, also quasi sein Date auf der anderen Seite dieser Wand, Joni, hat das auch gut gehandelt und deswegen war es auch zeigbar, weil sie eben eine Reaktion gezeigt hat, sie war zutiefst berührt und hat das aber, also hat ihm auch das Gefühl gegeben, dass er mit dieser Geschichte jetzt auch bei ihr gut aufgehoben ist und war und deswegen, also wir haben gesagt, diese Folge hätte ein Content Warning gebraucht, weil das war, also man erwartet nicht, wenn man Love is Blind schaut, da erwartet man einiges an Trauma, aber kein Vergewaltigungstrauma. Das gab es bisher noch nicht.
Ja.
Und dass es auch ein Mann war, der das irgendwie erzählt hat, hat es dann noch mal, ja, was heißt besondere, aber ungewöhnlicher gemacht in dem Zusammenhang. Mhm. Genau. Aber es wurde eigentlich ganz gut gehandelt, bis auf den fehlenden Content-Warning.
Ja, das stimmt.
Ja, also vielleicht, hoffentlich bewegen wir uns gesellschaftlich in eine Richtung, wo diese Dinge auch verantwortungsvoller geframed wird und es nicht, auch nicht im Sinne von Feminism, wuhu, wir sind jetzt alle gleichberechtigt, weil wir weibliche Vergewaltigerinnen haben.
Mhm. Ja.
Ja, zurück zu Sleepless in Seattle. Ich hätte noch einiges zu sagen zu der Freundschaft von Becky und Annie. Mhm. Und meiner Meinung nach ist Becky ein verschenkter Charakter gewesen, total, weil Rosie O'Donnell sehr cool ist und sie aber weder ihr Potenzial da aufschöpfen kann, noch für die Handlung tatsächlich wichtig ist. Okay, sie ist diejenige, die den Brief abschickt, aber wir haben ja schon letztes Mal gesagt, das ist eigentlich völlig irrelevant, weil daraus auch nichts entsteht. Also es entsteht kein Streit zwischen den Freundinnen, dass Becky den Brief hinter Annies Rücken abgeschickt hat.
Ach, so ein weirder Plotpoint und völlig unnötig, weil nichts an Annie lässt mich darauf schließen, dass sie diesen Brief nicht hätte abschicken wollen.
Ja, also ganz viele Bälle führen einfach ins Nichts und werden einfach irgendwo hingeschossen. Und das ist also nicht gut für einen Film. Aber mein größter Punkt ist eigentlich, dass man Becky total zutraut, dass sie diejenige sein könnte, die Annie mal den Kopf wäscht. Und sie sagt so, ja, du willst gar nicht wirklich verliebt sein, du willst nur filmverliebt sein. Okay, guter Punkt. Aber eigentlich müsste sie sagen, hör mal zu, das, was du da machst, das ist Cloud-Chasing. Sam ist bloß dein Lückenbüßer, weil du einen Grund brauchst, um mit Walter Schluss zu machen und nicht irgendwie Frau genug bist, das selbst zu machen. Und das ist sehr relatable. Ich war selbst mal in dieser Situation, wo ich eine andere Person brauchte, um mit einer anderen Person Schluss zu machen. So, ja, wer kennt's nicht, aber man braucht irgendwie gute Freunde und Freundinnen, die einem dann sagen so, sag mal, hackt's eigentlich? Siehst du nicht, was da passiert? Das sagt dir aber niemand, sondern alle befeuern das. Und auch Becky findet es eigentlich total super, dass sie da diesen Mann stalkt und das. Ich finde das so unglaubwürdig.
Mhm. Ja, und es ist,
die ist eine schlechte Freundin.
Ja.
Aber Annie ist auch eine schlechte Freundin.
Mhm.
Eigentlich müsste es so einen Spin-off geben, wo wir was über die Ehe zwischen Becky und Rick erfahren.
Und den Holzfäller. Und ich war auch immer irgendwie, ich fand die Bemerkungen, die Becky zu Rick macht, irgendwie leicht verstörend, weil das klingt so wie ein beginnender Lifetime-Movie. So dass man alles danach schreit, ist alles okay? Möchtest du mir mehr darüber erzählen? Du klingst, als würdest du gleich entweder, als würde zu Hause Schlimmes passieren, dir oder bald Rick, das schwingt ja irgendwie auch so mit. Und so führte es dazu, dass ich jetzt am Ende mit Rick da sitze.
Okay. Ja, aber Main Characters haben einfach überhaupt gar kein Interesse an den Side Characters. Das erinnert auch so ein bisschen an die Dynamik, muss ich sagen, zwischen Lorelei und Suki.
Ja, total.
Also es geht immer nur um Loreleis Love Interests und Suki ist einfach dazu da, das irgendwie einzuordnen und ja.
Und das passt aber ja auch dann zum äußeren Erscheinungsbild, ja, weil der Best Friend Charakter darf natürlich optisch nicht gemäß der klassischen gesellschaftlichen Schönheitsnormen, darf nicht normschöner sein als die Hauptfigur.
Man damit darf die sie nie hot finden.
Genau, und deswegen sind es meistens Frauen, die dann irgendwie als pummelig beschrieben werden würden. Sie sind auch meistens irgendwie nicht so gut geschminkt wie die Hauptperson. Sie sind nicht so stylisch. Man packt sie irgendwie in so ein bisschen frumpy aussehende Klamotten. Und sie haben irgendwie, ihr gesamtes Leben kreist nur darum, so Ping-Pong mit der Hauptperson zu spielen.
Und das ist auch eine Trope, die lustige, aber unattraktive Freundin, die eben bis heute sich durch die Filme zieht. Mit der auch ein bisschen subversiver mittlerweile hier und da gearbeitet wird, aber eigentlich sehen wir das immer noch so. Ich habe noch einiges zur Dad-Mom-Trope zu sagen.
Mhm, ja.
Und zwar ist das ein sehr, sehr, sehr beliebtes Motiv. Also viel seltener eigentlich im echten Leben als der fehlende Vater, weil es mehr abwesende Väter gibt. Aber im Film ist es häufig erstmal die Mutter, die sterben muss, die abhanden kommt. Und das ist natürlich eine Urangst von Kindern. Jetzt gar nicht mal unbedingt die Mutter oder die Vater, aber einen Elternteil zu verlieren. Vielleicht auch induziert von Aschenputtel, Schneewittchen, Bambi. Mowgli, Mary Poppins, Ariel,
überall tote
die Schöne
Mütter
und das
Ende.
Biest, ja. Pocahontas, Nemo, Littlefoot, My Girl.
Märchen nie mit lebender Mutter, hat man das Gefühl. Zumindest nicht, wenn es um weibliche Protagonistinnen geht.
Ja, ja, genau. Also, oder auch so 10 Dinge, die ich an dir hasse, ne? Also, das ist ja sehr zentral, dass Cat und Bianca keine Mutter haben. Cat by Casper hat auch keine Mutter. Sogar Lara Croft hat einen alleinerziehenden Vater.
Ach, echt?
Ja, ja. Also das, die fehlende Mutter, die ist auch meistens tot, weil Frauen natürlich als Frauen nicht einfach ihre Familie verlassen können. Und das ist ganz interessant in Filmen. Bei Free Willy, da ist die Mutter einfach gegangen. Aber daraus hat der Junge auch Trauma entwickelt.
Ja.
Also, aber bis in die 70er Jahre musste die Mutter einfach tot sein, weil es sich nicht geziemte, geschiedene Eltern zu zeigen. Also Scheidung war so ein No-No-No, vor allem für Kinderfilme. Und weil man immer so ein bisschen Trauma als Ausgangspunkt haben musste, musste die Mutter dann einfach sterben.
Und gleichzeitig dient es ja auch fast immer dann im Plot als quasi Auszeichnung für die Vaterfigur, weil er eben nicht geschieden ist. Das heißt, er hat es nicht irgendwie verbockt, ich spreche in großen Anführungszeichen, sondern er ist unfreiwillig jetzt ohne Partnerin. Ja. Und man muss sich damit jetzt nicht auseinandersetzen, ob diese Scheidung jetzt wirklich nur durch die Frau verursacht wurde, sondern ob da nicht vielleicht auch noch was anderes mit reinspielte, weil die Frau ist ja praktischerweise tot.
Genau. Also ja, und gleichzeitig hat der alleinerziehende Vater natürlich auch so eine Arc, die dadurch entsteht und er hat Platz für Personal Growth und so. Und häufig ist das ja auch etwas, was so ein bisschen vorbereitet, das Sprungbrett für die böse Stiefmutter.
Da gibt es eine ganz interessante Sex in the City-Folge, wo Miranda jemanden datet, der einen Mann datet, der ein Kind hat. Der Mann hat irgendwie seltsamerweise, auch wenn er seinen Sohn und seine Vaterrolle super in den Vordergrund stellt, überhaupt keine Probleme damit, Miranda schon beim ersten Date mit nach Hause zu bringen. Wo
ja, wie
der Sohn. Ja, also interessant.
Aber komischerweise, popkulturell ist anscheinend ein Witwer mit Kindern immer interessanter als eine Witwe mit Kindern.
Ja, um Gottes Willen, weil beim Mann ist es ja das Zeichen dafür, dass er bindungsfähig ist. Und bei der Frau.
Dass er seine Kinder nicht einfach der Gosse verlassen.
Ja! Und dass er sich, er hat sich also fortgepflanzt, er war commitmentbereit, er hat das ultimative Commitment, ist er eingegangen. Und jetzt kümmert er sich auch noch um seinen Nachwuchs und springt ein für die Mutter, die es natürlich vorher gemacht hat. Und bei der Frau wird es eher so gesehen als potenzielles Hindernis und nicht als Auszeichnung in der Darstellung. Ja,
genau, der Mann gewinnt dazu, weil er auf einmal Dinge tut,
ja,
die eher weiblich gelesen sind, die ihn aber natürlich dann für das weibliche Publikum interessanter machen, weil er
auch. Und die ihn aber auch nur interessant machen, weil er das Kind hat, weil er würde das Ganze, er würde ja nicht so dargestellt werden mit diesen Eigenschaften und dieser Care-Arbeit, hätte er das Kind nicht, sondern das Kind steigert quasi die Fuckability des Vaters.
Ja, das ist das gleiche Phänomen wie, wenn man, ich meine, ich weiß nicht, ob ich da jetzt von Fuckability sprechen sollte, vielleicht eher nicht, aber das, wenn man häufig, also vor ein paar Jahren, als ich noch regelmäßig auf Spielplätzen unterwegs war, hat man so in der Woche vormittags, ja, Mütter mit ihren Kindern gesehen und alles war so, oh, ja, halt schon wieder irgendwie einen Vormittag auf dem Spielplatz im Sandkasten sitzen. Ich meine, der Fun-Faktor hält sich in Grenzen und dann hast du halt am Wochenende diese performativen Väter, die dann auch dann über die 2 Stunden, die sie dann auf dem Spielplatz verbringen, auch natürlich das Level an Excitement hochhalten können, weil sie eben nur 2 Stunden am Wochenende mal da sind.
Jeden verdammten Tag.
Ja, eben, also das ist, und gleichzeitig habe ich mich auch selbst dabei erwischt, wenn ich dann zugesehen habe und dachte so, ah, guck mal, der ist voll engagiert und gut gelaunt und spielt mit seinem Kind und eigentlich ist es alles nur eine Performance und man müsste das hinterfragen und sich fragen, ey Dude, warum bist du nicht am Dienstag um 10 da, wenn es nieselt?
Kein Wunder, dass du begeistert jetzt Schäufchen schaufelst, ja?
Also in meiner Erinnerung ist es dann auch so immer am Wochenende schönes Wetter und am Dienstag sitzt man im Nieselregen mit so einem Kind, das auf keinen Fall seine Matschhose anziehen will und denkt sich so, oh, fuck my life, ja. Was habe ich nur getan?
Ja, ja, das ist selbst für mich als jemand, der keine Kinder hat, sehr relatable. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und
das dann auf Film gebannt zu sehen, macht es natürlich dann irgendwie interessanter. Also Männer werden selten, also Männer müssen einfach viel mehr falsch machen mit einem Kind, damit sie durch ein Kind unattraktiver werden. Es sei denn, man mag einfach keine Kinder.
Selbst dann ist es echt schwer, weil wenn ich jetzt gerade überlege, es gibt ja schon auch so diesen Topos des überforderten Vaters, aber selbst dann ist es eher so, ach guck, er bemüht sich.
Ja.
Und, es ist ja auch schwer für die Männer.
Also selbst die völlig überforderten Väter, die eigentlich tatsächlich schlecht sind und objektiv gesehen völlig verkacken, werden meistens als so überforderte Döspaddel dargestellt, die aber ja trotzdem so ihr Bestes geben.
Und liebenswert sind. Und ich meine, ist nicht letzten Endes sowas
wie auch Bill Pullman zum Beispiel, weil wir es ja vorhin mit Bill Pullman in Casper, ne? Also objektiv kein guter Vater, aber es ist halt Bill Pullman und
Und er versucht's und das reicht dann quasi. Und gleichzeitig führt das auch dazu, dass Filme mit der wirklich banalen Prämisse Mann kümmert sich um Kinder, quasi das schon als Plot reicht. Sowas wie der Babynator hieß das, glaube ich, mit Vin Diesel.
Ja.
Erinnerst du dich noch daran, wo so die Fläschchen wie so ein Patronengurt?
Ja, ich habe den Film nicht gesehen, aber
ich auch nicht. Aber
und es gibt doch Arnold Schwarzenegger als Erzieher.
Ah ja, stimmt.
Mhm. Und 3 Männer und ein Baby.
Ja.
Ich glaube, die ganze Prämisse von Full House basiert darauf.
Ja, 2½ Men ja auch so ein bisschen, ne?
Ja, Männer und Kind reicht eigentlich.
Männer und Kind, mehr Plot brauchen wir nicht. Ja, ja. Shenanigans ensue, ja.
Ja, weil also selbst bei Friends gibt es Folgen, die einfach nur davon leben, dass
Joey und Chandler passen.
Passen auf.
Oh, jetzt werde ich. Oh, Matthew Perry. Ne?
Habe ich noch was zu sagen?
Nein.
Doch, natürlich.
Immer. Zu Dead Mom Trope?
Nee, zu Dead Mom Trope nicht. Aber ich wollte dich fragen, ob du es für wahrscheinlich hältst, weil ich musste noch so viel über Walter nachdenken und wie Walter mit dem Breakup umgegangen ist und dass er so ein großzügiger King ist. Mhm. Weil, das haben wir nicht gesagt, er sagt ja noch zu Annie, also könnte es sein, dass da auf dem Dach vom Empire State Building der Mann deiner Träume auf dich wartet und die dann so, ja, könnte schon sein. Oh Gott,
man möchte Walter vor sich selber schützen. Man möchte Walter sagen, Walter, Boundaries sind dein Freund.
Ja, meine Vermutung ist, dass Walter, weil er eben gegen alles allergisch ist, so viele Allergiemedizin zu sich genommen hat, dass er nicht mehr alles mitschneidet. Weil ich hatte...
Du meinst, Walter ist zugedröhnt bis unter die Ohren.
Ja. Ich hatte in letzter Zeit Schlafschwierigkeiten und meine Hausärztin hat mir gesagt, kaufen Sie doch einfach Allergiemedizin, die macht so ein bisschen... Was? Ja, die macht so ein bisschen müde. Und
das ist so ein bisschen wie, wenn man Hustensaft kauft und dann wird man gefragt, wollen Sie das, was so ein bisschen drowsy macht? Und dann sage ich immer, ja, klar, weil darum geht es ja.
Genau, also ich habe keinerlei Allergien, von denen ich weiß, aber ich kann Allergiemedizin zu mir nehmen, wenn ich nicht schlafen kann und die macht mich dann so ein bisschen müde und so ein bisschen gefälliger.
Tüdelig.
Und das würde Walters...
Gefälliger. Ja, okay. Ja, es würde Walters gesamte Persönlichkeit erklären. Ja, Walter ist einfach bis oben voll mit Antihistaminika und
deswegen geht es ihm so gut.
So mellow durchs Leben, so, ja, Trennung, Verlobte weg, oh ja, ich finde Liebe auf dem Empire State Building, ja, alles fein mit mir.
Also Walter ist ja auch so, er hat keinen Funken toxischer Männlichkeit in sich.
Null.
Man könnte also sagen,
immer, es kommt noch, ne? Ja, ich hatte eine Zeit lang immer gedacht,
das ist vielleicht ein Bild ab zu, aber nein, Walter hat keinen Funken toxischer Männlichkeit in sich. 1993, Walter, was ein King. Man könnte vielleicht auch sagen, dass Antiallergikum ein Mittel gegen toxische Männlichkeit ist.
Dröhnen wir alle Alpha-Männer hart zu und machen sie so gefügig. Ja,
und
das
schauen
ist
mal,
unser
was
Take
passiert.
Heute.
Ja.
Also, und vor allem, aber die Tatsache, dass er keinen Hint toxischer Männlichkeit in sich hat, wird ja benutzt, um ihn uns quasi als unvögelbar zu präsentieren. Weil Tom Hanks, Sam, kann sich ja noch nicht mal vorstellen, dass so eine Olle dann auch noch das Abendessen bezahlt, ja? Also, wo gibt's denn sowas? Und Walter ist so, ja, finde du dein Glück. Ich bin für deine Selbstaktualisierung. Ich feuere dich an, nachdem du mich gerade hart gedumpt hast und mir jetzt noch sagst, guck mal da, ein Herz, so wie ich dich nicht liebe. Meinst du, ich könnte jemand anderen lieben? Du sagst, ja, vielleicht ist das dein Weg. Ja,
also auch wir haben Walter irgendwie nicht verdient.
Nein, niemand hat Walter verdient. Walter ist dank der Allergiemittel ist Walter einfach zu gut für diese Welt.
Unproblematic King.
Absolut.
Ich glaube, jetzt bin ich eigentlich fertig.
Mit allem? Wirklich? Interessant. Weil, interessant. So schnell aber geht's hier nicht, ja? Ich finde, nochmal zum Thema Witwer, ganz kurz. Was schon noch mal besonders ist, ist, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass verheiratete Menschen oft so dargestellt werden, als würden sie so unter einer Käseglocke leben und generell von Entwicklungen,
da muss ich sofort an Per Steinbrück denken.
Als ich Käseglocke gesagt habe, stieg Per Steinbrück vor meinem inneren Auge hoch. Und da dachte ich mir schon so, was haben wir angerichtet? Anyway, jedenfalls ist aber die Darstellung vom weltfremden Witwer irgendwie nochmal was anderes. Weil gibt's das auch umgekehrt? Also gibt's das auch für Witwen? Bei Witwen ist es dann eher so, gibt's das überhaupt wirklich? Prominente Witwen? Das klang jetzt also, seltsam.
Ja, du weißt, was ich meine. Eine Antwort, die eigentlich ja sein müsste. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass eine Witwe nicht so ein interessanter Ausgangspunkt ist wie ein Witwer. Also mit Sicherheit gibt es Filme, die irgendwie eine verwitwete Frau featuren. Mhm. Aber nicht in dem Ausmaß, wie die Dad-Mom-Trope quasi hunderte Männer zu Witwern macht. Also vielleicht der letzte Gedanke meinerseits zu der Witwerinnen, was habe ich denn jetzt draus gemacht? Witwen-Thematik. Wir sind wieder bei Verunlernen Sie Deutsch mit Annika und Rebecca. Also die Witwen. Dieses Gendern.
Das kommt durch Gendern.
Witwen können es sich selbst in Filmen nicht wirklich leisten, so completely out of touch mit dem Alltag und dem Leben zu sein wie der Witwer. Weil sie ja im Zweifelsfall fällt quasi manchmal halt irgendwie der Haupternährer weg, aber im Zweifelsfall ist das ein Dude, der vielleicht nur abends für ein paar Stunden da war und ansonsten abwesend war, zumindest in den 90ern und 2000er Jahren. Und daher ist das Loch im Leben einer Frau, das durch einen Mann gerissen wird, eher ein finanzielles Problem, das sie zu überkommen hat, aber jetzt keins, was sie in eine völlig neue Lebenssituation im Sinne von, sie muss jetzt erstmal ihre Kinder kennenlernen und lernen, wie eine Mikrowelle funktioniert. Ja, aber das ist ja der Fall, der uns hier präsentiert wird. Oh. Und das Loch im Leben einer Familie, das durch einen Mann gerissen wird, ist einfach ein anderes, was man mit Geld füllen kann.
Den Film würde ich aber jetzt irgendwie gerne sehen. Eine abwesende Mutter, die dann erstmal die Küchengeräte kennenlernt. Das fände ich eine schöne Spiegelung.
Ja, also Annika, im Sinne von, wir haben jetzt weibliche Stalkerinnen.
Genau.
Könnte man jetzt
auch mal abwesende
Mütter.
Hey
Leute, endlich. Gleichberechtigung ist erreicht. Wir haben jetzt Witwerinnen, die keine Ahnung von dem, wie heißt es, vom Thermomix haben.
Ja.
Sexy.
Das. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Das gefällt mir.
Ich möchte noch für unsere HörerInnen einen Ausblick geben auf das, was wir auf keinen Fall zusammen geplant haben, sondern mal sehen, auf was für Gegenstände
wir zusammenfinden.
Diverse Männer dann so noch fallen werden. Zum einen hätten wir da eine Cola-Dose. Nein. Also ich habe vor, ein Buch zu lesen. Vielleicht liest du es ja auch.
Möglich.
Ich möchte eigentlich noch nicht sagen, von wem es ist, aber es ist wieder ein deutsches Sachbuch, ein zeitgenössisches deutsches Sachbuch, was sich keiner von euch gewünscht hat, sondern wir uns selbst wünschen.
Und ich glaube auch, dass ihr nicht drauf kommt, welches es ist.
Aber wir hoffen trotzdem, dass es, also wir sind uns sicher, dass es reichlich Diskussionsstoff geben wird.
Und dass es euch unterhalten wird.
Ja, da wir es noch nicht gelesen haben, können wir auch gar nicht mehr dazu sagen. Und wir haben noch vor, getrennt voneinander noch Weihnachtsfilme zu schauen. Es gibt eine Liste, wir müssen uns nur noch getrennt voneinander einigen.
Ja, einigen und dann, sobald wir in die Synchronität,
Nee, ich glaube, ich habe es verschlimmbessert. Doch, Synchronizität.
Synchronisation.
Also ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was du sagen willst. Ich habe einfach mal ein Wort.
Sobald wir parallel zufällig dasselbe gesehen haben, weihnachtlich thematisch natürlich angepasst, geht unser festlich themed Filmmarathon weiter, unter dem wir euch natürlich gerne teilhaben lassen.
Und falls es euch noch nicht festlich genug ist und war und ihr ganz viel Zeit zu verschwenden habt, wir haben aus dem letzten Jahr zwei wirklich richtig schön beschissene Filme geguckt. die Folgen sehen weihnachtlich aus. Also wenn ihr einfach runterscrollt in den Dezember letzten Jahres, dann findet ihr sie. Und wir freuen uns, wenn ihr euch damit noch ein bisschen besinnlich einweihnachtet.
Ja.
Ho, ho, ho. Feminist Shelf Controls, eine Produktion von Annika Brockschmidt und mir, Rebecca Entler. Musik von Andrew Kohlberg, Sexy Voice Benny Weber. Folgt uns auf Instagram unter Feminist Shelf Control, wo wir zusätzliche Unterrichtsmaterialien anbieten. Bis zum nächsten Mal. Feminist Shelf